Herzlich willkommen zu Spielmacher. Fußball von allen Seiten, von Osten, Westen, Süden und dem Norden. Und da sind wir heute. Wir sind heute im Norden. Wir sprechen mit allen, die Lust auf Fußball haben und eine Geschichte dazu. Den Podcast gibt's überall und ab sofort auch bei Sky. Also wenn Sie Lust haben, unbedingt auch da reinschauen. Und für viele ist Fußball alles und für viele andere gibt es noch etwas Eigenes. Das trifft auf unseren heutigen Gast zu. Ein in der Ruhe liegt die Krafttrainer aus Preetz, nahe Kiel geboren und jetzt Trainer von Werder Bremen. Hallo Ohne Werder.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Ja, guten Morgen. Moin.
Moin, ja oder moin, genau. Ja. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Also wir strahlen am 26.12. aus. Legst du Wert auf eine gute Figur?
Och, ich bin jetzt nicht gerade super eitel, würde ich sagen, aber man muss sich schon trotzdem noch wohlfühlen. Also, und das tue ich. Also insofern, ist schon besser, eine gute Figur zu haben als eine, die nicht passt, ne?
Ja, viele bekommen so eine Weihnachtsfigur, so am 26., 27. So, denn wenn der Braten gegessen ist und.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt aber von der Veranlagung nicht so, dass ich schnell ansetze. Also die paar Tage reichen dann nicht, damit sich das groß verändert bei mir mit der Figur.
Aber achten die Kollegen eigentlich untereinander drauf, wer so ein bisschen, ich sag mal, plüschiger ist und wer nicht? Also es gibt da so diese ganz dünnen, wie Diego Simeone, der pro Spiel vielleicht 3000 Kalorien verliert. Ich weiß nicht, weil er nur auf und ab läuft oder...
Ja, der läuft mehr, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf der Trainertagung das als übergeordnetes Thema haben oder abends beim Bier über die Figur des anderen gelästert werden.
Nee, so gelästert meine ich gar nicht, aber ich denke immer, du bist ja auch Chef von ganz vielen, die immer austrainiert sein müssen. Weißt du? Und wenn du bist, ist man da auch ein bisschen Vorbild oder ist es dann am Ende wurscht, wenn der Trainer 120 Kilo wiegt?
Ach, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Auswirkung auf den Erfolg einer Mannschaft hat. Dafür gibt es, glaube ich, genug auch sehr erfolgreiche Gegenbeispiele. Und natürlich ist als Trainer auch einfach so, du kommst ja zwangsläufig irgendwann in ein Alter, wo es schwer wird mitzuhalten. Und dann.
Ab wann ist das? Ich bin 20 Jahre älter als du, habe ich festgestellt.
Ich bin 36, also ab 35 wird es schwer mitzuhalten.
Und wenn jemand mit einem Kilo plus oder zwei Kilo plus ankommt zum Trainingsauftakt, kostet das bei euch?
Nein, das kostet noch nicht. Am Ende kostet es vielleicht dann den Spieler, wenn er nicht fit ist, am ersten Spieltag nach der Winterpause. Auf der anderen Seite ist die Pause ja dieses Jahr auch sehr kurz. Also wer es da dann schafft, 2 Kilo draufzupacken, der hat es auch drauf angelegt, würde ich mal behaupten.
Ja, wir arbeiten ja oft mit Lothar Matthäus bei Sky zusammen. Der hat noch ein Sixpack mit über 60.
Das glaube ich sofort.
Ja. Das ist Wahnsinn.
Alles Veranlagung.
Ja, genau. Hast du Fußball-Weihnachtskugeln am Baum hängen? Nee. Oder so mit Fotos von jedem Spieler irgendwie, damit du die, oder im 3-4-3-System aufgehangen, ich weiß es nicht.
Ja, damit ich sie nicht vergesse über 2 Wochen. Ja. Nee, so nicht. A will ich selber nicht, aber ich würde es wahrscheinlich auch zu Hause nicht durchbekommen, wenn dann auch am heiligen Abend noch der Fußball uns verfolgt, ist dann doch die Zeit, wo man ja auch mal die Möglichkeit hat, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und vielleicht mal ganz kurz den Kopf auszuschalten. Gibt ja noch ein paar Dinge, die durchaus vielleicht sogar, auch wenn wir es manchmal vergessen, noch wichtiger sind als Fußball und das ist dann die Zeit dafür.
Ja, deswegen habe ich das eben gesagt. Also ich schätze dich so ein, dass Fußball für dich natürlich wichtig ist. Das ist dein Tagesgeschäft. Du bist wie jeder Trainer auch sehr abhängig von Erfolg, von Siegen. Und was kommt danach oder kurz danach oder auf gleicher Ebene?
Nein, davor kommt ja noch Familie vor Fußball. Natürlich. Natürlich ist Fußball mein Beruf, mein Leben, meine totale Leidenschaft. Seitdem ich denken kann, denke ich über Fußball nach. Fußball hat Auswirkung auf mein gesamtes Leben, ja, auf die Beziehung mit meiner Freundin natürlich, weil wir uns nicht jeden Tag sehen können, auf Freundschaften insofern, als dass man sich seltener sieht. Ja, ich habe mein ganzes Leben noch nie ein richtiges Wochenende gehabt, wo dann alle Zeit haben. Kenne ich nicht, weil man früher in der Jugend gespielt hat. Dann,
das verbindet uns übrigens.
Genau, das haben wir alle irgendwie, die wir in dem Bereich arbeiten, natürlich gleich. Deshalb Fußball ist schon natürlich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Aber natürlich ist die Beziehung zur Familie, zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern, zu meiner Freundin ist natürlich am Ende des Tages trotzdem noch wichtiger als Fußball. Also, aber dann kommt natürlich Fußball und es hat Auswirkungen auf alles, was in meinem Leben stattfindet. Und das ist auch gut so und ist auch schön so, weil ich ein tolles Leben habe, weil ich ein abwechslungsreiches Leben habe, weil das auch eine Würze in all die Menschen oder in die Beziehung um mich herum gibt mit den Menschen. Ist ja auch so, dass als Familie man dann auch tolle Momente miterleben kann, emotionale Momente miterleben kann, auch Freunde natürlich mitfiebern, und das ist natürlich auch was Schönes, solche Sachen teilen zu können, diese Erlebnisse, die man hat. Ja, und dann gibt's natürlich trotzdem noch Hobbys. Es gibt natürlich trotzdem auch noch Freizeit, die auch mal wichtig ist, sich auch mal zu nehmen. Aber am Ende des Tages, ja, steht trotzdem noch wahrscheinlich Familie, Freundschaften am Ende des Tages noch vor dem Beruf, auch wenn der Beruf bei mir eine absolute Leidenschaft natürlich ist und auch Auswirkungen auf alles hat. Aber ich brauche auch die Balance, brauche auch diesen Ausgleich, um einen guten Job machen zu können. Ne, weil ich führe hier eine große Gruppe von Menschen, Spieler, Staff, wahrscheinlich alles 50, 60 Personen. Und wenn ich da nicht geistig frisch bin, wenn ich da nicht auch die Möglichkeit habe, mich vielleicht noch mal in die Situation eines anderen hineinversetzen zu können, nicht nur einen Spieler, sondern vielleicht auch einen normalen Angestellten, unseren Busfahrer oder wie auch immer. Und dabei hilft es natürlich auch, wenn man nicht nur den Job hat, sondern auch Dinge drumherum.
Bist du ein guter Anführer?
Ich hoffe das. Ich denke das auch, wenn ich sehe, dass ich es jetzt schon ein paar Jahre mache und dass das doch überwiegend erfolgreich war bei verschiedenen Mannschaften in verschiedensten Konstellationen und Ligen, glaube ich schon, dass ich das ganz gut mache. Aber wie das immer mit Anführern ist, man muss das dann auch jeden Tag wieder aufs Neue unter Beweis stellen. So, und gibt immer viele Situationen, unterschiedliche Situationen, auf die man sich dann neu einlassen muss, wo man neue Antworten finden muss, weil es vielleicht ein Problem ist, das man bisher nicht zu handeln hatte. Und da gebe ich mir beste Mühe.
Stört dich das, dass dich das manchmal so einholt, auch im Privaten, also dass es gläsern ist? Ich erinnere mich gerade an meine Mama, die hat dann auch immer geguckt und dann hat gesagt, boah Sebastian, du hast so schlecht ausgesehen am Wochenende. Normalerweise sieht man ja keinen oder man sieht dich nicht, oder aber jeder kriegt ja mit, wie du gewinnst oder verlierst oder ob du das gut war oder schlecht war, und nervt das oder ist das okay für dich?
Das ist, im Großen und Ganzen ist das okay für mich. Man lernt ja auch damit umzugehen. Also nicht nur ich lerne damit umzugehen, sondern auch Familie und Freunde wissen dann, wann sie vielleicht mit mir über die Arbeit besser sprechen und wann auch nicht. Aber es ist einfach Teil des Ganzen. Man arbeitet in der Öffentlichkeit. Viele Leute fiebern mit, interessieren sich dafür. Ich kann halt auf einer Geburtstagsfeier schlecht verbergen, wie es gerade auf der Arbeit läuft. Jeder weiß es. Deshalb ist das ein normaler Bestandteil des Ganzen. Ich weiß auch, wie es anders ist. Habe ja auch schon in anderen Berufen gearbeitet. Und mit beidem kann man gut umgehen und ein sehr, sehr glückliches Leben führen. Also es ist jetzt nichts, was mich groß beschäftigt.
Ich stelle dich kurz vor für alle, damit die so ein ganz kurzer, grober Abriss, Ole, also Ole Werner, heißt du, 36 Jahre alt, bei Kiel geboren, habe ich eben schon gesagt, in Wellsee gespielt, in Kiel, bei der Hertha in der Jugend, dann wieder bei Kiel in der Oberliga, Karriereende schon mit 21, kommen wir gleich noch drauf, Jugendtrainer, Co-Trainer, Cheftrainer in Kiel und jetzt bei Werder. Jetzt sind wir im Weserstadion, sitzen vor so einer schönen Fototapete, Ostkurve. Ist das so ein Stadion, was dir von Beginn an gefallen hat? Spielt das eine Rolle, dass man zu einem Verein kommt, wo man auch so ein gutes Gefühl hat, wie das Stadion ist, wie die Atmosphäre ist?
Ich war, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, noch nie im Weserstadion. Deshalb kannte ich es natürlich tatsächlich nicht, obwohl es jetzt nicht so weit weg ist von Kiel. Aber so weit habe ich es nie geschafft, um mir mal live ein Spiel anzugucken tatsächlich. Ich kannte es natürlich, logischerweise, wie wir alle aus dem Fernsehen, über viele, viele Jahre. Aber ich wusste jetzt nicht genau, wie die Atmosphäre im Stadion ist. Und auch in der Anfangszeit war es ja noch sehr von Corona geprägt hier. Also es war nicht immer voll, das Stadion. Es waren teilweise sogar noch Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber es ist ein besonderes Stadion. Also es ist in der Bundesliga von der Stimmung, auch gerade von der Positivität der Zuschauer, schon was Besonderes. Ja, wir haben immer ausverkauftes Haus, wir haben immer eine positive Stimmung, immer eine unterstützende Zuschauerschaft. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Ja, auch der gesamte Charakter des Stadions liegt hier mitten in der Stadt, im Viertel. Es ist alles drumherum grün-weiß. Die Flutlichtmasten sind noch Flutlichtmasten. Also es ist schon sehr, sehr atmosphärisch. Und für mich persönlich ist das schon ein Faktor, also bei einem Verein zu arbeiten, wo du merkst, das bedeutet der Stadt was, das bedeutet den Leuten was. Und wo du auch einfach Bock hast, alle zwei Wochen zu spielen. Also ist ja auch so. Wir fahren ja auch durch die Gegend und es gibt auch Standorte, wo weniger los ist, weniger Emotionalität ist. Da macht das sicherlich auch Spaß, alle zwei Wochen zu spielen. Aber hier freust du dich wirklich auf jedes Heimspiel und das ist schon was Besonderes.
Dein Trainerzimmer ist hier weit weg oder ist es hier um die Ecke direkt?
Das ist hier um die Ecke. Also wir wären in 2 Minuten da.
Ja, das ist das da ordentlich in deinem Trainerzimmer? Bist du so ein pedantisch, ordentlich oder aufgeräumt?
Ja, pedantisch nicht. Aufgeräumt schon. Im beruflichen Kontext, im privaten ist das anders. Das ist ja manchmal so. Man hat da vielleicht zwei, in Anführungsstrichen, Persönlichkeiten. Das unterscheidet sich ja manchmal sehr stark. Aber es ist im Großen und Ganzen einfach gehalten. Also wenn man sich das Trainerbüro heute anguckt, dann haben wir vor kurzem mal was verändert, dass wir da mal neue Möbel reingestellt haben, so eine Sitzecke, weil man einfach besser sich dann unterhalten kann. Aber ansonsten sieht das noch sehr so aus wie vor jetzt etwas mehr als 3 Jahren. Also ich wurde neulich mal darauf angesprochen, dass hinter mir noch der Jahreskalender von 2021, glaube ich, hängt. Und es mal Zeit wäre, den auszutauschen. In der Zeit des, ja, oder in der digitalisierten Zeit braucht man den ja eigentlich nicht mehr.
Ja, es ist Wahnsinn, ja. Aber die Zeit vergeht schnell. Du bist ja der Trainer von allen Erstligatrainern, der am längsten am Stück in der ersten Liga trainiert. Das ist ja auch Wahnsinn. Also mit 36, jetzt bist du ja noch nicht so lange bei Werder und noch nicht so lange in der ersten Liga. Ja. Das zeugt ja davon, dass kaum Trainer lange arbeiten kann, darf.
Ja, sagt was über den Beruf aus, ne? Wie schnelllebig das ist. Und 3 Jahre fühlen sich auch lang an, ohne dass ich jetzt sage, ich habe keine Power mehr oder sowas. Aber es ist trotzdem so, dass natürlich im Fußball, wie in jedem Sport, ja eigentlich das Besondere ist, dass du jede Woche mit wahnsinnig vielen Emotionen umzugehen hast, positiv wie negativ. Jede Woche wird abgerechnet. Aus diesen Emotionen entstehen Konflikte, ja, positiver wie negativer Art, mit denen du umgehen musst. Und in Konflikten nutzt man sich immer auch irgendwo ab, untereinander. So, und ich glaube, deshalb gibt's ja diese Fluktuation bei Spielern, bei Trainern. Das sagt was über den Beruf aus. Und andererseits ist es aber auch so, dass es dann auch für jetzt Werder gesprochen natürlich dokumentiert, dass wir in den letzten 3 Jahren mit der Zusammenarbeit beide Seiten zufrieden sind und auch mit dem, wie wir uns kontinuierlich entwickelt haben. Und ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, die jetzt 3 Jahre in Folge einen Schritt nach vorne gemacht haben. So, wenn man es wirklich einfach sich nur tabellarisch anguckt, alleine wird es da nicht viele Teams geben. Und wir bleiben dran und versuchen, das 4. Jahr in Folge besser zu werden.
Aufstieg, 13., 9. um 2 Tore das internationale Geschäft verpasst. Das hieße ja jetzt, die Folge wäre quasi 8., 7., 6. internationales Geschäft. Aber es ist ja noch lange zu spielen, bis dahin. Du warst mit Tim Borowski im Trainerlehrgang.
Ja.
Und habt euch da schon ein bisschen ausgetauscht. Und ja, der hat Werder gesagt, das ist ein super Mann, den müsst ihr holen. Stimmt das?
Ob er das jetzt so gesagt hat, weiß ich nicht genau. Aber es ist schon so, dass ich den Eindruck hatte bei den Gesprächen, die ich dann irgendwann mit Werder geführt habe, dass Tim zumindest jetzt, mal das hinterlegt hat, dass im Fußballlehrerlehrgang ein paar gute Trainerkollegen auch da sind und er sicherlich auch positiv von mir gesprochen hat und ist natürlich dann auch für mich sehr gut gewesen, ne, weil das dann natürlich die Meinung von Tim Borowski hier in dem Verein mit der Historie als Spieler, auch als Trainer natürlich ja nicht schlecht ist, wenn man so einen Fürsprecher hat.
Wer war da noch in dem Lehrgang?
Dino Topmöller war da noch, Christian Eichner, Matthias Jeißle, Sebastian Bönig, der ja bei Union Berlin unterwegs ist. Das sind jetzt mal so Alex Ende, der in Ferl einen guten Job macht. Da sind halt Jan Zimmermann bei Hannover gewesen, jetzt Dortmund 2. Das sind schon mal so die Namen, die mir jetzt direkt einfallen.
Der Verein hat deine erste Ansprache mal veröffentlicht, also ins Netz gestellt, Social Media mäßig, und ich mir angeschaut, so deine erste Ansprache, dein Co. hat ja auch gesprochen. Mich hat es direkt gekriegt irgendwie. Also wenn ich da sitzen würde oder gesessen hätte als Spieler, hätte ich gedacht, ja, das ist irgendwie ein guter Trainer, ein guter Typ. Ich habe Lust, mit dem erfolgreich zu sein. Hast du dir das nochmal angeguckt auch? Also weißt du, wie du dann wirkst? Oder ist das wichtig für deine Arbeit, dass du weißt, wie du rüberkommst und wirkst?
Ja, ist schon wichtig, natürlich. Jetzt habe ich mir das nicht nochmal angeguckt tatsächlich, aber ich kannte schon früher Ausschnitte. Es gab ja so eine Dokumentation mal über Werder, haben wir selber veröffentlicht in der Aufstiegssaison, und da waren ja auch mehrere Szenen dabei, das haben wir uns angeguckt. Natürlich kriegt man da auch ein Gefühl dafür, wie man dann in so einem Moment spricht. Das ist ja eine besondere Situation, das ist das erste Mal, dass man mit einer Mannschaft zusammentrifft. Die Spieler wissen nicht, wer steht da vor uns. Natürlich hat man vielleicht was gehört von anderen, aber man macht das erste Mal sich selbst einen Eindruck, und umgekehrt ist es ja genauso. Und da geht es natürlich erstmal darum, dass man, glaube ich, in kurzen, prägnanten Sätzen der Mannschaft einfach eine Idee davon gibt, wie jetzt die nächsten Schritte sind und wie eine Zusammenarbeit grundsätzlich aussehen soll. war ja auch eine besondere Situation, weil wir mitten in der Saison übernommen haben, nur wenig Zeit hatten bis zum nächsten Spiel, weil die Mannschaft aus einer schwierigen Lage kam und deshalb, haben wir dann die Worte so gewählt, wie wir sie damals gewählt haben.
Ich fand das deswegen auch spannend, weil ihr gesagt habt, oder du in dem Fall, also ihr werft jetzt nicht alles über den Haufen und fangt wieder bei Null an und es ist alles neu, sondern du hast gesagt, es ist ja auch ganz vieles gut und wir versuchen, das Gute zu entwickeln. Also den richtigen guten Steigbügel gegeben. Also man könnte ja auch dazu neigen zu sagen, jetzt, wo ich bin jetzt neu, es hat nicht funktioniert, also wir müssen ja alles auf den Kopf stellen, so geht's nicht weiter. Aber so bist du grundsätzlich nicht? Nimmst das Gute mit?
Ja, ich versuche immer das Gute zu sehen und es ist ja auch nie alles schlecht. Also es ist ja nun mal so. Und ich habe jetzt auch in meiner Trainerlaufbahn eigentlich immer, wenn ich Cheftrainer wurde, eine Mannschaft in einer Saison übernommen. Ich habe das noch nie zu Start einer Vorbereitung gehabt. Hätte ich gerne mal. Aber ist ja auch gut, wenn es so funktioniert. Und ich sehe meine Rolle so, dass ich derjenige bin, der natürlich in allen Bereichen sportlicher Natur im Verein, in der Mannschaft natürlich die Richtung vorgeben muss. Aber hauptsächlich ist meine Aufgabe die, natürlich die Stärken, die vorhanden sind, zu nutzen, dass man erfolgreich sein kann. Und da bin ich im Endeffekt ja zwar der, der die Richtung vorgibt, aber derjenige, der vor allem helfen soll, der Mannschaft helfen soll, dem Verein helfen soll, den Mitarbeitern helfen soll, ihr Potenzial zu oder auszuschöpfen. So sehe ich meine Rolle. Und da geht's nicht um mich. Also es geht sowieso nie um mich, sondern es geht halt darum, zu helfen. Und da sitzen dann, sagen wir, 25 bis 30 Spieler vor dir mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen sportlicher Natur, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, was den Charakter angeht. Und meine Aufgabe ist es halt jetzt so, das alles so zu organisieren, dass wir am Ende, dass am Ende möglichst viel von den Stärken zum Vorschein kommen und möglichst wenig Schwächen uns irgendwie hindern, erfolgreich zu sein. Und da geht's dann in erster Linie nicht um mich an erster Stelle. Am Ende ist es klar, dass du als Trainer deinen Charakter mit reingibst über deine Entscheidung, aber ich sehe mich als jemand, der helfen muss.
Aber dann musst du ja auch die Gabe oder Fähigkeit haben, dass sich nahezu alle von dir helfen lassen. Also wenn da 2, 3 ausscheiden oder 4, 5, wird's ja schon schwierig. Also muss das ja funktionieren. Die Leute lassen sich von dir helfen.
So lange, wie das immer bei den Trainern ist, wie die Spieler merken, dass sie besser dadurch werden und erfolgreich sein können. Das ist halt dann immer so. Ne? Ich muss natürlich auch die richtigen Dinge machen.
Ne? Gut, aber 7 Spiele, 7 Siege, das war ja dein Einstand. Also das hilft ja.
Das hilft enorm. Das stimmt. Und natürlich auch einfach Vertrauen zu haben, Glaubwürdigkeit zu haben. Natürlich ist alles ein bisschen einfacher, wenn du am Wochenende die Bestätigung auch über Ergebnisse hast. Ja. Habe ich aber auch nicht immer gehabt. In Kiel sind wir mit einer Niederlage gestartet. Deshalb ist das immer auch unterschiedlich.
Gut, aber dann bis in die Relegation. Ne? Also es ist ja mit Kiel war ja da schon was Besonderes. Jetzt spielen sie in der ersten Liga, die Bayern rausgeschmissen. Das sind ja alles so Sachen, die helfen natürlich grundsätzlich. Jetzt bist du 36 und dadurch näher dran an diesen jungen Willen oder ist das ein Mythos?
Ich habe den Vergleich nicht. Ich bin jetzt nicht so weit weg. Natürlich habe ich ähnliche Themen, die mich wahrscheinlich beschäftigen in meiner Lebensphase, wie das zumindest jetzt bei älteren Spielern irgendwie ist. Aber
ja gut, aber wenn du jetzt 25 wärst, hättest du lieber einen Trainer, der 36 ist oder lieber einen Jupp Heynckes?
Das wäre mir tatsächlich vollkommen egal, solange das ein guter Typ ist, der mich unterstützt, dabei besser zu werden und mit dem wir erfolgreich sein können, hätte das für mich tatsächlich keine Relevanz. Und ich glaube auch, ich habe das selber bei mir, ich bin ja auch jung Trainer geworden. Ich selber habe es nie erlebt. Ich habe auch schon Spieler gehabt, die durchaus älter waren als ich und ich war der Trainer. Habe es nie als Thema erlebt. Nie.
Jetzt komme ich zu unserem nächsten Thema. Ich habe gehört, du magst die Maskottchen. Okay. Für jedes Maskottchen, das du weißt, spende ich 10 Euro in die Jugendkasse.
Und ist gut.
Ja. So, fangen wir mit eurem an.
Ja, das ist Toni seit dieser Saison.
Genau. Was sich sehr gefreut hat, dass es eins gibt, habe ich gehört.
Ja.
Jeder Verein braucht ja irgendein Maskottchen, was man so flauschig
hat. Chancengleichheit einfach, ne?
Ja, das auch. Ja. Ich wollte mich eigentlich in dieses Möwenkostüm stecken, jetzt wirklich. Und hätte dich so begrüßt, weil ich mich so gefreut habe, dass jemand die Maskottchen alle so gut findet und schön findet, dass die da sind. Aber leider, ich habe alles versucht hier mit euren Leuten. Die Möwe ist heute unterwegs. Soziale Zwecke in Krankenhäusern und deswegen, richtig, ja. Es gibt nur ein Kostüm, sonst hätte ich es angezogen.
Natürlich ist es nur eine Möwe, ne?
Ja. So, und wo wohnt die Möwe? Im Flutlicht, habe ich gelesen.
Ja, natürlich.
Ja, das ist Wahnsinn. So, fangen wir einfach an. Also Dortmund?
Emma.
Sehr gut, 10 Euro.
Sehr gut.
Bayern?
Ah, wie heißt der denn? Ich habe den vor Augen. Name, warte mal. Bernie, ne?
Sehr gut. 20 Euro. Stuttgart, ist einfach.
Das ist einfach, ne? Ist auch, glaube ich, auf Tabellenplatz 1 der Maskottchen. Fritzl.
Sehr gut. Vom deutschen Meister, Leverkusen.
Da ist der Löwe.
Ja? Gut, lass ich durchgehen. Da ist Brian.
Brian?
Brian the Lion.
Kommt man denn noch sowas? Ach so, ja gut. Ja. Ja, macht auch Sinn.
Nächste wusste ich den Namen auch nicht. Leipzig?
Leipzig. Ich dachte, das ist der Bulle. Ja, aber kann ich dir nicht sagen.
Bulli. Ja, lass ich gelten?
Also ich krieg die geschenkt jetzt hier die 10, oder?
Nein. Bulli, du hast Bulle, so. Bulli. Okay, also das ist so 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich es ein bisschen schwerer machen. VfL Bochum.
VfL Bochum. Das ist so eine graue Maus, ne?
Eine blaue.
Maus. Ja gut, normal sind Mäuse ja Mäuse.
Ja, normal, ja grau, das stimmt.
Weiß ich aber nicht, wie es heißt.
Bobby Bolzer, wusste ich auch nicht. So, jetzt wird's einfach. Gladbach?
Ist doch einfach. Warte. Da bin ich doof, oder was? Warte mal. Das ist wirklich einfach eigentlich, ja, ne? Ist auch ein gutes Ding.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was es ist.
Ja, das weiß ich auch, das ist Fohlen. Ne? Ja. Das hat man natürlich direkt vor Augen. Stehe ich auf dem Schlauch. Das ist peinlich eigentlich, ne? Wenn man ehrlich ist.
Nein. Du musst nur an den größten Gladbacher Spieler denken. Und dann ist es so ein bisschen verniedlicht. Jünter, die 10 Euro kann ich dir. So, Hoffenheim?
Das kann ich dir nicht sagen.
Hoffi.
Ja, gut. Der Elch, ne? Wäre einfach gewesen.
Ja. Das ist auch nicht einfach. Union Berlin?
Ja, Ritterkeule.
Also. Das ist stark. Ja. Das ist... Freiburg.
Das ist ein, wahrscheinlich heißt das Ding Füchsle oder sowas.
Boah, das ist ein Fuchs, ne? Sehr stark. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Heidenheim.
Ich wüsste weder, was es ist noch wie es heißt.
Paul heißt
okay.
es.
Keine Ahnung.
So, Frankfurt ist einfach.
Ja, Frankfurt ist Attila.
Ja. Teurer Nachmittag für mich hier, muss ich sagen.
Ja, das wäre
Wolfsburg?
Gut. Wolfsburg, Wölfi.
Boah.
Ja, da seid ihr, also ich meine...
Kiel weißt du
ich
natürlich.
Ich muss gleich noch was dazu sagen, das ist Stolle in Kiel, ne?
Ja,
schöne
ja.
Grüße. Ich muss gleich noch was dazu sagen.
So, jetzt wird's schwierig. Ja?
Na?
Mainz. Das ist nämlich nur so ein halbes Maskottchen, das ist gar nicht so offiziell. Also wenn du das weißt, würde ich sogar 20 geben.
Mainz?
Johannes, das kann man nicht wissen.
Was?
Ja, so, habe ich auch. Pauli und Augsburg haben keins.
Ja.
So, jetzt die Aufklärung. Was wolltest du da sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Naja, ich wollte sagen, die Leute 10. denken ja, ich bin bescheuert. Die Leute denken ja, ich beschäftige mich hier mit Maskottchen.
Nein, überhaupt nicht.
Der Typ hat einen Dachschaden. Also, es ist so, ich bin ehrlicherweise über ein Video an Nüssen in Kiel dazu gekommen, der natürlich, es gibt von Maskottchen schon extrem gute Sachen, wenn man sich Videos anguckt, Best-of-Videos anguckt und, fällt mir schwer zu sagen, aber so, wenn man so einen Fritzle mal beobachtet beim Torjubel oder wenn Erwin auf Schalke, wenn es mal nicht so gut läuft, seine Fahne durchs Stadion schleppt, das hat schon eine gewisse Komik, ne? Und ich, das finde ich nicht so verkehrt.
Na, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich hätte das nicht gewusst. Ich bin ein großer Fan von Tradition und von Maskottchen und gerade auf Schalke, in der Zeit, wo es gar nicht lief.
Oh ja.
Und der die ganze Zeit immer so ganz geknickt.
Ja.
In
der 85. schon mal durch einen Notausgang nach hinten raus wirklich. Und so. Da gab es natürlich für euch Bilder, vom Fernsehen
ich super sagen. Bilder. Ne? Ich finde das mega, muss ich wirklich sagen.
Ich hoffe trotzdem für ihn, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe auch gehört, du bist Boca Juniors fasziniert, so ein bisschen. Das hat mich, wenn das stimmt, hat mich das ein bisschen gewundert, weil hier ist ja alles so klar, ne? Also hier gibt's so die Strukturen und bei Boca Juniors, wenn du da auch die Videos dir anguckst, ich meine, das ist ja crazy. Da weiß man manchmal gar nicht, ob das Spiel stattfindet oder nicht, wegen Zuschauerausschreitung und so weiter und so weiter. Was fasziniert dich dann so ein bisschen dran?
Ja, wir haben ja gerade über Atmosphäre gesprochen im Stadion und das ist was für mich natürlich Fußball ausmacht, diese Leidenschaft im Stadion, auf dem Platz, auf den Rängen. Das heißt ja nicht, dass man da als Trainer das genauso machen muss. Ist manchmal ganz gut, wenn man dann vielleicht der Gegenpart ist und auch in einer großen und wilden Atmosphäre irgendwie sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Ich glaube, das kann ich ganz gut, aber das heißt ja nicht, dass ich es gerne ruhig um mich herum habe und das natürlich bei in so einem Stadion wie dort natürlich außergewöhnlich.
Obwohl das ja jetzt auch fürs Fernsehen am Wochenende eine Rolle spielt, also wie sind so die Trainer? Ne? Es gibt die ganz Wilden, es gibt etwas Ruhigeren. Wann hast du so das entwickelt, so wie du jetzt bist und für dich entschlossen ist, ist eigentlich für alle am sinnvollsten für die Mannschaft, für den Kopf, für dich?
Ach, das ist ja nicht so, dass man das entscheidet, ich mache das jetzt so, sondern das ist ja erstmal etwas, was wahrscheinlich auch irgendwo mein Naturell ist, dass ich eben jetzt nicht da wie das HB-Männchen am Rand die ganze Zeit in Bewegung sein muss, sondern dass ich für mich einfach bessere Entscheidungen treffe, mich wahrscheinlich auch einfach wohler fühle, wenn ich das Spiel beobachte, wenn ich im richtigen Moment versuche, Hilfestellung zu geben. Und das ist wahrscheinlich einfach irgendwo eine Entwicklung, ne? So, es ist natürlich, hat sich, bei mir ist ja auch ein Stück weit so, dass ich jetzt nicht wie das bei anderen jetzigen Trainern der Fall ist. Ich habe jetzt keine große Profi-Vergangenheit. Das heißt, ich habe als Jugendtrainer angefangen. Ich war es gewohnt, dass da am Rand 10 Leute stehen, ne? Und dann entwickelst du ja einen Stil vom Coaching, der natürlich, ja, da brauchst du ja nicht, musst du ja nicht durch die Gegend springen, sondern entwickelst du ja einfach über natürlich dann auch viel sprechen, was heute ja gar nicht mehr so geht in so einem Stadion, aber einfach entwickelst du wahrscheinlich auch eine eher sachliche Art, eine Mannschaft zu unterstützen, weil du damit so anfängst und dann merkst du, dass die Sachen für dich funktionieren und dann änderst du es ja auch nichts, wenn die Stadien größer werden. Ja, natürlich passt du gewisse Dinge an. Wie gesagt, heute versteht mich ja auf dem Platz gar keiner mehr, so, ne, im Umkreis von, oder wenn sie weiter weg sind als sagen 20, 25 Meter. Das heißt, du musst natürlich dann mehr mit Gestik arbeiten und aber deshalb wird man, glaube ich, nicht ein ganz anderer Typ. Das heißt, ich glaube, es ist sowohl Entwicklung als sicherlich auch ein Stück weit einfach mein Naturell.
Warst du ein guter Kicker?
Also, naja, ich habe ja nicht wirklich lange Fußball gespielt. So, ich habe im Jugendbereich auf einem sehr guten Niveau gespielt, würde ich behaupten. Ich war technisch sehr gut, ich war von der Spielübersicht sehr gut, schwer vom Ball zu trennen. Mit all diesen Entwicklungen im Fußball, die dann athletischer oder wo es dann athletischer und athletischer wurde und natürlich Richtung Herrenbereich, Profibereich wird, ist das ja auch automatisch, hatte ich so meine Probleme. Also ich konnte nicht schnell laufen, aber dafür sehr wenig.
ist das so? Ich habe gehört, du warst ein guter Innenverteidiger.
Ich bin irgendwann mal Innenverteidiger geworden, weil ehrlicherweise war ich eher ein Libero als ein Innenverteidiger, als es das schon nicht mehr gab.
Das gab's da,
okay. Nee, das gab's eigentlich nicht, aber ich habe halt hinten, weil ich ein gutes Auge hatte und einen guten Spielaufbau, dann oftmals ein paar Meter hinter der Kette gestanden, aber ich würde sagen, am besten war ich eigentlich, solange mich dann die Füße getragen haben, doch eher im zentralen Mittelfeld.
Ein Insider, die ich natürlich auch so ein bisschen abtelefoniert habe.
Quellenschutz, oder?
Ein bisschen Quellenschutz. Ich soll es nicht sagen.
Okay.
Denke, heute reicht's noch für 5 Minuten bis zur Zerrung, wenn du spielst.
Ja, das kommt aufs Tempo an, ob es dann 5 Minuten sind oder 2, 3 mehr oder weniger.
Hast du noch Lust zu kicken, oder ist das...
Ehrlicherweise, nee, eigentlich nicht, weil das ja auch damit nichts mehr zu tun hat. Also man bewegt sich da ja, das willst du dir von außen, willst du es überhaupt nicht sehen, glaube ich, ne? Wenn man uns dann da im Trainerteam kicken sieht. Und es hat natürlich auch nichts mehr mit dem zu tun, wo es wirklich Spaß bringt. Trotzdem ist es so, gibt dann 1, 2 Mal im Jahr auch einen Trainerkick, wo ich mit dabei bin im Trainingslager. Man entwickelt dann trotzdem einen Ehrgeiz. Umso frustrierender ist es, wenn man sich dann nicht mehr wirklich rund über den Platz bewegt.
Okay, verstehe ich. Wir waren mit Markus Krösche mal zusammen. Der macht gar nichts mehr. Kein Sport, der läuft nicht, er ist so viel gelaufen, er hat so viel Sport gemacht, er ist geheilt, er macht gar nichts.
Kann man verstehen.
Ja? Machst du noch ein bisschen was, also so, um fit zu bleiben?
Ab und zu mal laufen gehen, wir haben Kraftraum natürlich hier auch, wo ich ab und zu mal bin, aber es ist trotzdem, es könnte mehr sein, das muss man schon sagen.
Wer war dein Lieblingsspieler? Hast du so einen, also es muss jetzt gar nicht einer von deinen gewesen sein, aber dass du mal geguckt hast, irgendwie sagst...
So in meiner Zeit... natürlich so Zidane, Redondo mochte ich, ne, da habe ich geguckt, ich fand dann auch Frank Lampard, so einfach Spieler natürlich auch, die irgendwie auf einer ähnlichen Position, wie ich im Jugendbereich dann gespielt habe, waren, da hat man natürlich dann hingeguckt und versucht für sich irgendwie was mitzunehmen, hat sehr begrenzt geklappt, wie wir heute wissen, aber das waren so die Spieler, die ich gemocht habe, andere Positionen, aber auch Dennis Bergkamp, Thierry Henry, so das war die Zeit, das sind dann Spieler, die ich mochte.
Eine These, die wir jetzt aufstellen, Bremen spielt über seinen Verhältnissen, weil du Trainer bist. Stimmt das?
Ach, wer spielt über seine Verhältnisse? Scheinbar sind es unsere Verhältnisse, dass wir das können, was wir spielen. Und da haben viele Leute einen Anteil dran. Ich glaube schon, dass wir aus unseren Möglichkeiten viel rausholen. Wenn man das auch einfach als Trainer mitbekommt, ist ja so, dass man dann mit Spielern spricht für eine neue Saison ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn man dann einfach, ist zwar nicht mein Hauptaugenmerk, aber dann sind vielleicht Spieler, die sich mit uns beschäftigen und noch mit einem anderen Verein irgendwo extern unterwegs. Und dann bekommt man einfach mit, dass andere Vereine uns da ein bisschen was voraus sind, wenn es nur ums Finanzielle geht. So, und deshalb glaube ich schon auch, dass wir aus unseren Möglichkeiten viel rausholen. Wir haben aber trotzdem auch tolle Spieler hier. Wir haben eine gute Gemeinschaft. Wir haben ein Umfeld, wo es möglich ist, sich zu entwickeln, wo es Spaß macht, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Auch in Momenten, wo es vielleicht mal nicht so läuft, wo wir eine Gemeinschaft haben. Deshalb sind das so unsere Vorteile und da trägt jeder seinen Teil zu bei. Das versuche ich auch. Und deshalb, ja, ich glaube, wir holen viel aus den finanziellen Möglichkeiten raus. Ja, das stimmt bestimmt, wenn man das mit der Konkurrenz vergleicht. Aber wir haben auch andere Dinge, die andernorts auch mit Geld schwer herzustellen sind, nämlich zum Beispiel die Atmosphäre hier zu arbeiten.
Mhm. Bist du zu bescheiden manchmal?
Nee, glaube ich nicht. Also in meinem privaten Leben bin ich, würde man mich wahrscheinlich als zumindest materiell gesehen bescheiden bezeichnen, aber weiß ich nicht, da brauche ich nicht viel, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, zumindest nicht viel Materielles. Und im Sport bin ich überhaupt nicht bescheiden. Also da bin ich sehr selten zufrieden, da bin ich ja, da habe ich es bisher nicht erlebt, dass ich irgendwie mich mit dem Status quo abgegeben habe. Also bescheiden bin ich da mit Sicherheit nicht. Es ist manchmal so, dass das vielleicht in einem Umfeld wie bei Werder Bremen so wahrgenommen wird, weil man oft an der Vergangenheit gemessen wird und dann sagt man, ja, wieso wollen die nicht mehr? Ja, weil heute die Gegenwart dann ein bisschen anders aussieht. Und wenn man weiß, welche Schwierigkeiten man im Alltäglichen hat, dann weiß man manchmal auch die Möglichkeiten besser einzuschätzen. Aber mit Bescheidenheit wären wir, glaube ich, weder aufgestiegen, noch hätten wir zwei solche Songs gespielt wie zuletzt. Und es trifft nicht nur auf mich zu, sondern ich habe das Gefühl, dass alle hier mehr wollen. Und das ist, glaube ich, sehr positiv.
Stört dich diese Erwartungshaltung von außen? Also egal, ob jetzt, ja, Werder muss ja mal irgendwann wieder ins internationale Geschäft und die tollen Zeiten und Pokalsiege und Champions League. Und davon träumen ja alle hier. Ist ja völlig normal irgendwie. Ja, klar, also nervt es dich oder lässt es zu? Oder gehört es einfach dazu, weil es eben Bremen ist?
Genau, es gehört dazu. So, jeder Verein hat seine Geschichte und die von Werder Bremen ist groß, die ist lang, die ist auch immer wieder in Phasen dann eben auch von Titeln geprägt gewesen, von europäischen Spielen. Es gibt auch genug Phasen, in denen das bei Werder Bremen nicht so war, aber das ist vollkommen klar, dass das etwas ist, was die Leute an den Verein bindet, wonach die Leute sich sehen. Aber es ist trotzdem auch so, dass ich in meiner Arbeit natürlich auch weiß, wie schwer für uns einige Dinge sind. Und wir konkurrieren, wenn wir um europäische Plätze sprechen, ja, mit Mannschaften, die, wenn man ehrlich ist, das teilweise das Doppelt- oder Dreifache an Geld zur Verfügung haben, teilweise mehr. So, das ist halt die Realität. Und trotzdem.
Ja, Freiburg war jetzt auch dabei, Heidenheim ist jetzt dabei.
Heidenheim, das stimmt. Ja, also das ist das eine Mal in drei Jahren, dass eine Mannschaft vor uns steht, die, glaube ich, weniger Geld zur Verfügung hatte.
Wahnsinnstrainer, finde ich.
Absolut, total. Ja, Wahnsinn. Ne? Alleine das so lange zu machen, auf dem Niveau. Ja. Unfassbar, eigentlich. Also. Unfassbar, ja. Ist so.
Und trotzdem auch. Toller Typ, finde ich auch.
Also, total. Ja. Du hast es eigentlich gerade mal gesagt, SC Freiburg. Und ich glaube, dass die Leute unterschätzen, wie die Unterschiede da mittlerweile im finanziellen Bereich sind. Das heißt nicht, dass man das nicht wettmachen kann. Nochmal, wir stehen ja jetzt auch nicht in der Tabelle so weit auseinander und wir standen letzte Saison sogar vor Freiburg. Ja. Aber im Finanziellen sind sie uns trotzdem was voraus. Und das ist natürlich etwas, was ich weiß. Und deshalb kann ich auch Möglichkeiten einordnen. Und trotzdem wollen wir jedes Jahr besser werden und wollen auch diese Herausforderung annehmen. Dann eben nicht, ja, finanziell können wir die vielleicht jetzt noch nicht übertrumpfen, aber wir wollen es auf eine andere Art und Weise machen, mit der Atmosphäre, die wir haben, mit der Arbeit, mit ein bisschen fleißiger sein, ein bisschen wacher sein, ein bisschen schneller an Entscheidungen und dann kann man es trotzdem schaffen.
Mhm. Alle lieben Ole Werner bei Werder Bremen, also die Fans und der Verein, die Stadt, wenn man mit allen so spät, das ist so, lass mich kurz ausreden, ich weiß, ich wusste, dass das kommt, dieses und wir haben auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Muss man aufpassen, dass es nicht ein bisschen zu symbiotisch wird, zu magnetisch? Also klar, bist du jetzt hier toll aufgehoben, aber bleibt genug Raum für andere Gedanken?
Also erstmal ist es ja so, ich habe ja auch schon andere Zeiten erlebt. Also es gab hier mal eine Zeitung, die hat eine Umfrage gemacht, ist Ole Werner noch der richtige Trainer? Da soll ich schlecht abgeschnitten haben, ohne dass ich mir sie angeguckt habe. Also es ist ja immer, es ist ja so schnelllebig. Ne? Und ich versuche einfach jeden Tag das Beste zu geben für meine Mannschaft, für den Verein, mit allem, was ich weiß, mit allem, was ich an Energie geben kann, uns besser zu machen. So, und wenn es funktioniert, ist das super. Wenn es mal Gegenwind gibt, muss man Lösungen finden. Und deshalb... Es ist schön, wenn man grundsätzlich natürlich positiv unterstützt wird. Und das wurde ich hier auch sehr entscheidend, natürlich gerade auch im Verein, jetzt in den letzten drei Jahren eigentlich immer. Und ansonsten glaube ich nicht, dass das jetzt hier zu symbiotisch wird. Also ich glaube, wir haben immer noch ein ganz kritischen Austausch miteinander, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass das wichtig ist und dass es die Grundvoraussetzung dafür ist, besser zu werden, sowohl für mich in meiner Person als Trainer als auch für den Verein. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier so eine Kuschelzone haben, also ehrlicherweise gar nicht.
Wer kritisiert dich am ehesten?
Naja, was ist so Kritik, aber es gibt ein, ja, also Trainerteam. So, wenn du so sagst, wo wird sich inhaltlich am meisten über Dinge ausgetauscht und wo wird am kontroversesten offen diskutiert, dann ist das im Trainerteam der Fall. Das will ich aber auch hören. Brauch starke Co-Trainer, brauch Meinungen, die die haben, brauch auch, dass die mal reinkommen und sagen, ey, so wie du es gemacht hast, oder denk nochmal drüber nach. Ich glaube, da muss nochmal was gerade rücken oder da muss es vielleicht, wenn es nochmal kommt, lass mal vorher drüber sprechen, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Mit Clemens Fritz und Peter Niemeyer bin ich im stetigen Austausch. Das ist auch sehr, sehr offen und sehr direkt. Auch da gibt es Momente, wo wir uns mal fetzen oder wo wir mal anderer Meinung sind. Aber es geht immer um die Sache, so, das ist entscheidend. Und natürlich gibt es auch Konflikte mit Spielern, ja, oder auch Meinung von Spielern, mit denen man umgehen muss und die man versucht einzubinden, wo man nicht immer einer Meinung ist. Aber das ist das täglich Brot. Und am Ende ist mir vor allem wichtig, dass es immer um die Sache geht. Und das habe ich hier in den 3 Jahren immer von allen Seiten erlebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie persönliche Eitelkeiten gespielt werden, dass Politik gemacht wird, sondern ich habe das Gefühl, dass einfach alle besser werden wollen. Und solange das so ist, bin ich froh, wenn jemand kommt und sagt, ey, Trainer, das und das, denk mal drüber nach. Heißt nicht, dass ich das dann immer so mache, aber man reflektiert sich, man wird besser und man trifft bessere Entscheidungen.
Aber Politik, Eitelkeiten, das gibt es schon in der Bundesliga. Wenn es das vielleicht nicht so ausgeprägt gibt bei Werder Bremen, aber...
Ja, gibt es schon, gibt es auch bei uns, aber eben so, dass das vielleicht ist nicht so ausgeprägt, glaube ich, wie andernorts.
Weil du gerade gesagt hast, symbiotisch ist es nicht. Es wird sich immer noch ausgetauscht, es wird Kritik geübt. Also ich weiß gar nicht, Thomas Schaaf war 40 Jahre da, Otto Rehhagel 14. Ist das was Besonderes? Gibt es das heute nochmal irgendwo? Gibt es das bei Ole Werner vielleicht? Kann man sich das vorstellen? Ja, oder ist es einfach eine ganz andere Zeit? Geht das gar nicht mehr?
Wir haben gerade über Frank Schmidt gesprochen. Ne? Also es geht ja schon noch an gewissen Standorten. Christian Streich, der jetzt im Sommer ja aufgehört hat, ist ja auch ein Beispiel dafür. Werder Bremen ist, glaube ich, schon auch ein Standort, der um Kontinuität bemüht ist und der auch den Wert darin erkennt. Ob das nochmal so zu wiederholen ist, das wage ich trotzdem zu bezweifeln, weil das Geschäft, glaube ich, ich habe den ja auch nicht den Vergleich, ne? Aber ich denke, dass dieses Geschäft schnelllebiger gewesen ist. Ich habe es ja eingangs gesagt, so jedes Wochenende Emotionen, jedes Wochenende Konflikte. Dazu hat das medial zugenommen, Social Media zugenommen, Druck entsteht auf Verantwortliche.
Podcast,
ne? Die Hölle. Ne? Also es ist alles schnelllebiger geworden und ich glaube schon, dass du dich grundsätzlich als Trainer ein Stück weit schneller abnutzt als noch vielleicht vor 20, 25 Jahren. Deshalb, ob das so zu wiederholen ist, weiß ich nicht. Aber natürlich gibt es ein Bestreben vom Verein und auch von meiner Seite kontinuierlich zu arbeiten, Dinge zu entwickeln. Und solange das in die richtige Richtung geht, ist man froh damit und ist auf einem guten Weg. Wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dann ja, weiß man auch, was im Fußball passiert. Und ist das wahrscheinlich auch richtig so.
Wie ist dein Plan, wenn du einen hast? Denkt man 1 Jahr voraus, 2 Jahre oder gar nicht?
Ja, also ich denke jetzt 1,5 Jahre voraus. So lange habe ich hier noch Vertrag und den würde ich gerne mindestens erfüllen. In der Zeit erfolgreich sein. Das ist so eigentlich die längste Perspektive, die ich habe. Aber es ist nichts, woran ich wirklich häufig denke. Also ich denke eher wochenweise, ehrlich gesagt, in meinem Kopf von Spiel zu Spiel. Das ist so der zeitliche Rahmen, in dem die allermeisten meiner beruflichen Gedanken irgendwie stattfinden. Und ist auch richtig so. Also ich habe mir, wenn ich so überlege, eigentlich seitdem ich Trainer bin, nie lange Gedanken gemacht, was mal kommen könnte, sondern eigentlich immer versucht, für die Mannschaft das Bestmögliche in dem Moment zu machen, meinen Job bestmöglich zu machen. Ich glaube, dass das immer die Leute um mich herum auch gemerkt haben, dass es mir jetzt nicht darum geht, für mich selber möglichst schnell die nächste Tür aufzumachen, sondern einfach in dem Moment gut zu sein und gut zu helfen. Und das versuche ich weiter so zu machen.
Also Ole Werner mit dunklem Anzug, die Champions League-Hymne erklingt, das Flutlicht ist auch nicht schlecht.
Nee, ist nicht schlecht, bestimmt. Traut man mir nicht zu, aber Anzug steht mir auch. Ab und zu, wenn ich mal eine private Feier mitnehmen kann, wenn es Termin nicht mal passt. Die Leute kennen das. Also ist nicht so, dass ich mir das nicht zutraue, auch im Anzug eine vernünftige Figur abzugeben.
So meinte ich das nicht.
Ich habe schon verstanden, was du meintest. Natürlich, als Trainer willst du natürlich, wie als Sportler, Maximum aus Möglichkeiten rausholen. Willst immer gucken, dass du Dinge erlebst, die du vielleicht noch nicht erlebt hast, dass du die Frage beantworten willst. Kannst du das auch? Ja, kannst du das auch in dauerhaft englischen Wochen deine Arbeit machen? Kannst du es auch auf dem Niveau machen? Aber ich glaube, es sind Dinge, die sich aus guter Arbeit ergeben oder eben halt auch nicht. Und es ist eben auch für mich am Ende trotzdem nicht das Entscheidende. Ich will einfach das Gefühl haben, dass ich an einem Ort bin, wo ich helfen kann, dass sich eine Mannschaft entwickelt, dass sich ein Verein entwickelt, dass ich davon ein wichtiger Teil sein kann. Und das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein. Das muss nicht das Angesprochene sein. Wenn sich das aus guter Arbeit ergibt, dann ist es trotzdem ein Ziel.
Du warst ein Jahr in Australien. Zwischendurch. Und hast da was gemacht?
Ja, wir haben ja über Ordnung gesprochen. Ich habe vergessen, eine entscheidende Unterlage für mein Studium damals einzureichen nach dem Abitur, das ich nachgeholt hatte. Das war irgendwie so wahrscheinlich Mitte 20 oder so war ich in Australien, würde ich schätzen. Und dann musste ich ein Jahr überbrücken, habe dann in Australien so ein Working Holiday Visum mir geholt, mir dort einen Job gesucht und war dann in allererster Linie als Gärtner tätig dort.
Und die Australier und die Norddeutschen sind sich ähnlich in der Mentalität?
Also da, wo ich herkomme, gibt es viele Strände. Also in Kiel und Umgebung gibt es in Australien auch. Der große Vorteil ist, da kann man häufiger baden als bei uns.
Da gibt es aber auch Haie.
Das ist der Nachteil, wollte ich gerade sagen.
Hast du einen gesehen?
Das Gefährliche. Haie nicht, nein, Gott sei Dank nicht. Aber da gibt es aber eine ganz gute Geschichte. Ich habe in so einem, in einer tollen Lage da gewohnt in Sydney und in so einem Haus direkt am Strand eigentlich. Das Haus selbst, da hat es reingeregnet, da ist kein Fernsehempfang gehabt, das war mit vielen Leuten geteilt, Nepalesen und Leuten aus Indonesien, einer kam aus Kambodscha und so weiter, also eigentlich vogelwild, ging es drunter und drüber. Es war aber halt direkt am Strand und ich bin morgens vor der Arbeit oftmals da baden gegangen. Und da hat immer einer von den Nachbarn immer wie wild gewunken. Und ich dachte immer, der winkt mir zu. Ne? Ich immer zurück. Und 3-4 Tage das so gemacht. Und dann kam der irgendwann runter an den Strand und sagt, komm raus aus dem scheiß Wasser. Ich sag, ja gut, ich komm raus. Und ich hab jetzt auch nicht perfekt im Englisch. Und dann sagt er, sag mal, du kannst hier nicht in der Dämmerung baden. Sagt er, morgens und abends, das wimmelt hier vor Haien und sowas. Also ich habe nie einen gesehen.
Oh wei.
Aber ich hab's ein bisschen drauf angelegt, in Unwissenheit. Eine Schlange habe ich gesehen. Aber es ist nicht so wild, wie man das denkt da, glaube ich. Ein tolles Land.
Ja, also
großartig.
Ich war da, durfte da auch schon hinreisen. Ich finde es auch toll, aber ich würde ja, also wir waren ja knöcheltief, wenn überhaupt. Also ja. das ist für mich ja die Horrorvorstellung, dass da wie im Film so auf einmal so eine Flosse rauskommt. Da würde ich schon bei Herzinfarkt, der müsste mich gar nicht beißen. Da wäre ich schon weg.
Man muss immer zwei, drei Schwimmer zwischen sich und dem offenen Wasser lassen, glaube ich. Ne?
Verstehe. Ist das so, ja?
Wäre meine Strategie.
Nee, das Schwimmen fällt da bei mir aus, tatsächlich. Also das würde ich nicht machen. Und dann hast du den Fußball vermisst da unten schon und hast schon gespürt irgendwie oder gar nicht?
In der Zeit wenig. Ich habe das ja auch nie, also ich habe vorher, wie gesagt, in der Jugend gespielt, in Kiel ein Jahr in der ersten Mannschaft, überwiegend in der zweiten zum Einsatz gekommen allerdings. Und dann habe ich auf Fünftliga-Niveau noch gespielt. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich damals dort war, nicht unbedingt damit gerechnet, dass Fußball dann weiterhin die Rolle spielt in meinem Leben, die es dann gespielt hat, bis zum heutigen Tage und auch vorher. In der Zeit war das Besondere eigentlich, Fußball ist da ja auch kein großes Thema. Also man muss sich schon Mühe geben, um Fußballspiel zu gucken. Es ist einfacher, dort Cricket zu gucken, Rugby zu gucken. Aussie Football ist eine Mischung aus beiden irgendwie, so, also aus Fußball und Rugby.
Pferderennen also, gibt's viel.
Pferderennen gibt's viel, ja, das stimmt, genau. Also insofern war das kein großes Thema dort, nee. Hat mir aber auch gut getan, war schön.
Das glaube ich, aber wann hat dich denn der Fußball so dermaßen gepackt, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt genauso machen. Also ich will die Station durchlaufen und dann irgendwann warst du dann der Chef in Kiel.
Ja, eigentlich kurz nach der Rückkehr. So, dann war man wieder in Deutschland, dann war das Leben wieder ein bisschen weniger aufregend, weil es weniger neue Dinge zu entdecken gibt. Dann sind die Wochenenden auch mal, die geht man dann irgendwie feiern oder sowas und dann denkt man irgendwann, das kann es jetzt aber auch nicht sein. Also nur studieren, nur feiern, dann musst du noch einmal das Geld verdienen zum Studieren. Also irgendwie brauchst du auch noch was vielleicht dir ein bisschen Struktur gibt, aber wo du auch ein bisschen nützlich sein kannst, wo du was weitergeben kannst. Und dann habe ich ja als Jugendtrainer wieder angefangen in Kiel, aber viel weniger mit dem Interesse jetzt oder mit dem klaren Ziel, daraus einen Beruf zu machen, sondern einfach wirklich, um die Sachen weiterzugeben, die man als Jugendspieler ja auch erfahren hat. Und daraus hat sich dann Stück für Stück ergeben, dass man merkt, ey, das, was ich mache, das kommt ganz gut an, dass man Rückmeldung bekommt, dass man sagt, ey, das machst du ganz gut. Und dann geht man den Weg so weiter, versucht nach und nach so seine Lizenzen zu machen. Und dann ja, hat sich das so ein bisschen daraus ergeben.
Aber was ist das? Ist das die Anerkennung? Ist das irgendwann so eine Art, also Sucht mache ich jetzt mit einer ganz großen Klammer, mir fällt gerade keine bessere Vokabel ein, aber irgendeinen Sog muss es ja geben, was der einen so packt.
Es ist bei mir in ganz großem Maße immer Neugier gewesen, immer diese Frage, kann ich das? Also sich das selber beweisen, zu sehen, ey, das, ja, keine Ahnung, ich fange als Jugendtrainer bei Holstein an, einfach nur stell mir die Frage, kann ich das weitergeben? Kann ich jungen Spielern helfen? Dann sehe ich andere Trainer, die trainieren dann, was weiß ich, eine U19 oder U17 Bundesliga. Da denke ich, boah, kannst du das auch? Was machen die? Ne? Probierst das aus. Also sich so herausfordern, sich das selber beweisen, neugierig sein, ob man das kann, das treibt mich eigentlich total an. Das ist auch für mich die schönste Bestätigung, wenn man das dann so sieht, ah, guck mal, das kann ich auch. Man merkt das dann ja in gewissen Situationen. Wahrscheinlich ist das auch dann irgendwie eine Form von Anerkennung, die man gerne hat natürlich. Nicht nur jetzt die, wie wahrscheinlich alle erstmal dran denken, öffentlich oder so, aber eher so diese Anerkennung auch der Spieler, ja, zu merken, ey, man kriegt auch was zurück. So, das ist bestimmt auch, ja, ganz bestimmt ist das auch ein wichtiger Teil davon.
Aber das ist ja menschlich.
Ja, jeder, das ist menschlich.
Das möchte total, jeder, total, jeder genau. möchte, ja. ja.
Und es ist aber auch einfach, für mich ist das auch einfach Fußball, also dieses Emotionen gebündelt in 90 Minuten. Nicht wissen, wie das nach 90 Minuten ist. Du gehst in ein Spiel mit breiter Brust, mit Optimismus, mit Selbstvertrauen, hast alles vorbereitet und trotzdem weißt du nicht, was in 90 Minuten ist, mit was für Situationen du konfrontiert bist. Und du hast halt einfach in 90 Minuten gebündelt die Möglichkeit, dass alle Emotionen, die irgendwie so menschlich sind, auf dich zukommen. Und das ist eigentlich das, was die Sucht, und ich finde, es trifft das schon, ein Stück weit ausmacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal wieder ohne geht und man andere Sachen findet, die einen beschäftigen oder man auch dann, ja, vielleicht dann nochmal ein richtiges Wochenende und sowas hat, ne? Aber dass man sich davon komplett lösen kann, wenn man es einmal erlebt hat und das nicht auch in Situationen immer wieder vermissen würde, das glaube ich nicht. Dafür ist das zu besonders und auch zu schön eigentlich. Mhm.
Mit Kiel mal die Bayern geschlagen im Pokal, gibt es, speicherst du so besondere Momente ab oder ist das einfach nur ein Durchgangsspiel?
Man speichert es im Kopf ab und es kommt dann manchmal in Momenten wieder, in denen du weniger damit rechnest. Also dann siehst du wieder mal ein Bild oder sowas und dann hast du manchmal so einen Ansatz von dem Gefühl wieder. Oder du hörst ein Lied manchmal und denkst, ja, das Lied habe ich doch gehört, als wir damals nach XY gefahren sind oder was, ein geiles Spiel. Also sowas kommt manchmal wieder, aber du bist natürlich trotzdem eigentlich immer eher auf die nächste Aufgabe ausgerichtet, ne, und bist so konzentriert, dass du dann eigentlich eher so wahrscheinlich in Winter- und Sommerpause solche Gedanken mal kommen.
Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen auf die Arbeit und die Tatsache, dass du hier alle besser machst. Das hat Füllkrug ja auch nochmal gesagt, irgendwie, also er kennt keinen, der nicht besser geworden ist. Ist das nett? Ist das mehr als nett? Ist das, trifft es das?
Also nett ist es ja auf jeden Fall, weil er müsste es nicht sagen. Das hat mich auch gefreut. Es wird trotzdem so sein, dass es hier auch sicherlich mal einen Spieler gibt, der sagt, ein anderer Trainer hat mich schon mal noch besser gemacht oder hätte ich mich noch besser entwickelt. Das ist sicherlich, wenn du 3 Jahre da bist und wahrscheinlich so jetzt mittlerweile 60 bis 70 Spieler irgendwo hattest, nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, dass das vielschichtig ist, dass es sicherlich der Trainer mit seinem Team eine wichtige Rolle spielt. Dass es aber auch einfach wichtig ist, einen Fußball zu spielen als Mannschaft, in dem dann die Spieler ihre Stärken auch einsetzen können. Das ist natürlich ein Stück weit, gibt der Trainer das vor, ist aber auch wichtig, dass du die richtigen Spieler dafür als Verein holst, die da hereinpassen, die dann sich fast natürlich in dieser Spielweise weiterentwickeln. Und es ist wichtig, dass du als gesamter Verein, und da gehört dann nicht nur die Leute dazu, die die Spieler verpflichten, sondern Physios, Busfahrer, Medienleute, Ärzte, Betreuerstab, Teammanagement, dass du einfach eine Atmosphäre schaffst, wo eine gute Mischung aus Zusammenhalt da ist, Unterstützung da ist und einem kritischen Miteinander. Und das alles zusammen führt dann dazu, dass sich in den letzten Jahren hier viele Spieler entwickelt haben.
Gibt es auch Kontakt zu Lücke?
Ja, hin und wieder schon. Ja, jetzt nicht wahnsinnig regelmäßig, aber ja, wenn ich mal was von ihm sehe und ihm mal zu was gratulieren kann, dann schreibe ich ihm schon mal. Umgekehrt ist das auch der Fall. Irgendwann mal jetzt im letzten Sommer, ich muss mich aufräumen zu Hause und ich habe eine alte Kicker-Zeitung gefunden, da war ich noch nicht mal hier in Bremen Trainer und da gab's dann, war nach dem Abstieg von Bremen, hat dann ein langes Interview gegeben im Kicker damals und das habe ich dann gefunden beim Aufräumen, wie gesagt, da habe ich ihm ein Foto von geschickt, habe gesagt, guck mal, was in 3 Jahren alles möglich ist, Wahnsinn, ne?
Ja, jetzt auf der Insel. Weg
gemacht,
ja, gut, man hat leider jetzt ein bisschen verletzt zuletzt, kommt er wieder zurück, ja. Wird er schon spekuliert, wo er hingeht, also zu Bremen ist ausgeschlossen, ne?
Ich befürchte, passt nicht ganz ins Budget und auch er ist sicherlich jemand, der nochmal was Neues entdecken will. Ja. Gehe ich von aus zumindest. Ich hätte nichts dagegen, aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist, nein.
Zu deinem Stuff. Habe gelesen und gehört, es gibt einen Mental- und Atemtrainer.
Das ist richtig, ja.
Das ist, finde ich, spannend. Ich habe Mentaltrainer ist ja schon völlig etabliert, Sportpsychologen und. Mit dem Atemtrainer, also es hat schon einen Schlaftrainer gegeben, der den Spielern erklärt hat, wie sie, warum am besten, unter welchen Bedingungen den besten und erholsamsten Schlaf bekommen. Wie ist das mit dem Atemtrainer?
Ja, das ist nur niemand, der so komplett fest zum Staff gehört, sondern ja, jemand, der auch schon vor mir da war. Wenige Wochen bevor ich nach Bremen kam, hat er hier angefangen und es ist einfach ein Angebot des Vereins an die Spieler, 1 bis 2 Mal im Monat. Mit ihm ja an verschiedenen Themen zu arbeiten, sowohl im mentalen Bereich als halt auch und ja ein Atemtraining zu machen, einfach Emotionen über Atmung zu regulieren, ja, was einfach für viele Jungs hilfreich ist und das ist ja beim Mentaltraining immer die Sache. Es ist halt etwas, was glaube ich sehr individuell ist, sehr unterschiedlich ist. Ist auch bei uns nicht für jeden jetzt ein Fall, ja, aber eben für sehr viele und ja, deshalb unterstütze ich das auch, solange es eben für die Spieler gut ist, den Spielern gut tut, ist das auch etwas, was wir für uns nutzen wollen. Ja.
Machst du das auch?
Ich habe mich auch schon mit unserem Atemtrainer ausgetauscht und mache das auch regelmäßig. Ich will einfach auch wissen, was er natürlich macht, was er für Ideen hat, wie er mit den Spielern arbeitet, aber ohne dass er mir jetzt da Geheimnisse verrät, aber ja, ich habe das selber auch mal ausprobiert, um für mich dann ja, einfach zu wissen, was dahinter steckt. Ja, ich kann schon verstehen, was das auslöst. Ich glaube auch, dass man darüber sehr, sehr gut Emotionen regulieren kann. Gibt auch so ein paar Dinge, die ich auch für mich beibehalten habe, aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das regelmäßig nutzen.
Also es geht ja sicherlich auch darum, um runterzukommen irgendwie. Ne? Also eine Technik anzuwenden, damit der Körper sich wieder schneller und besser entspannt, wahrscheinlich so in die Richtung.
Ja, beides. Ne? Aber auch um Konzentration zu erhöhen, Aggressivität zu erhöhen, sich aufs Wesentliche fokussieren zu können. Also sowohl als auch Entspannung. Anspannung ist es ja immer in unserem Job irgendwie dieses, also sowohl als Trainer als auch als Spieler, dieses richtige Maß finden aus An- und Entspannung, um dann halt auch die maximale Konzentration und Leistungsfähigkeit zu haben. Und dabei soll das helfen. Wie gesagt, hilft nicht jedem, aber hilft bei uns sehr vielen. Und deshalb sind wir froh, dass wir die Möglichkeit haben.
So Verträge von Trainern und Spielern sind ja bis ins Kleinste ausgearbeitet. Gibt es da Prämien für einen Trainer, wenn der mehrere Spieler zu Nationalspielern macht?
Das kann sein, dass das in einigen Verträgen drinsteht. Bei mir ist das nicht der Fall. So offen kann ich es nicht.
Ist ja schade eigentlich.
Ja, das...
Kommt was zurück von den Spielern, dass die, wenn die sagen, Mensch, Ole oder Herr Werner, ich weiß gar nicht, was sagen die denn? Herr Werner wahrscheinlich, ne? Oder
ja, Ole und Sie? Trainer okay. Sagen die, aber sonst du. Ja, so weit bin ich ja nicht weg vom Alter.
Und die kommen dann mit so einem breiten Grinsen zurück, wenn sie es geschafft haben in einer Nationalmannschaft und man spürt, dass was zurückkommt?
Ja, klar, spürt man schon. Ist jetzt aber nicht so, dass ich erwarte, dass die Jungs mir da um den Hals fallen und sagen, Mensch, vielen Dank, weil am Ende tue ich meinen Teil dazu bei oder versuche ich beizutragen, aber den entscheidenden Teil machen schon immer noch die Spieler selbst, also so ist es jetzt nicht. Ne?
Ja. Wenn man dich so beobachtet, auf Pressekonferenzen oder am Spielfeldrand, hauptsächlich gibt es sich so in zwei Aggregatzuständen. Entweder ruhig oder mit einem Lächeln, wenn es gut läuft. Wie ist Ole, wenn er so richtig sauer ist? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Ich bin auch viel ausgeglichener geworden, aber es gibt auch, weil ich also in meinem Beruf gemerkt habe, dass das nichts bringt. Also ich habe früher auch auch mal eine Halbzeit mal durchgeladen und mal Leute angeschrien. Und ich habe auch mal eine Kiste durch die Kabine getreten, beides schon. Ne? Also, aber halt in den Anfängen als Trainer. Und so richtig geholfen hat es nie. Und deshalb habe ich es irgendwann gelassen. Ne? Weil es auch einfach, man muss seine Rolle kennen und man muss unterstützen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was dann wirklich der Mannschaft am Ende des Tages hilft. Deshalb gibt es das. Aber es ist sehr, sehr selten geworden, auch im Privaten. Natürlich war man früher als noch jüngerer Mensch deutlich impulsiver als jetzt. Ich glaube, ich bin ausgeglichener geworden. Mir selbst tut das gut. Den Leuten, für die ich Verantwortung trage, tut das gut. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich das letzte Mal so richtig wütend war.
Bist du streng?
Mit den Spielern?
Ja.
Ich würde sagen, gesundes Mittelmaß. Ich bin jetzt sicherlich nicht das, was die Jungs einen harten Hund nennen. Ich versuche schon, auch den Spielern Freiräume zu geben, glaube ich, schon auch eine lange Leine zu lassen, wenn vernünftig gearbeitet wird. Umgekehrt, wenn nicht vernünftig gearbeitet wird, ist auch meine Aufgabe durchzugreifen, schaue ich mich dann auch nicht vor, aber ich denke, ich bin jetzt nicht der Kumpeltyp, ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der die Medizinbälle rausholt, wenn wir mal ein Spiel verloren haben, sondern ich versuche halt inhaltlich zu arbeiten und eher mit Argumenten zu überzeugen und mit guter Arbeit als mit Machtgesten in die eine wie in die andere Richtung.
Ich weiß gar nicht, ob es den Felix Magath-Hügel noch gibt, wo die immer in Wolfsburg hochlaufen müssen, der extra gebaut wurde. Ja, ja. Du kannst gut abgeben, sagen alle, die ich kenne. Wo gelernt? Oder von wem?
Einfach über den Job, dass ich ja mit jeder Station, die dazugekommen ist, einfach immer mehr Mitarbeiter auch um mich herum hatte und auch schlicht und ergreifend für mich begriffen habe, dass ich mich nicht um alles selbst kümmern kann. Und im Grunde genommen wirklich gelernt, dass das eine ganz klare Erkenntnis ist, ey, du kannst nicht alles selber machen und du musst Dinge abgeben, auch wenn sie dann vielleicht manchmal nicht hundertprozentig so sind, wie du es machen würdest. Habe ich eigentlich in der ersten Saison als Profitrainer in Kiel, wo ich von der zweiten Mannschaft erstmal Interimstrainer war, auch für, ich glaube, anderthalb Monate, bis ich das dann wirklich so entschieden hat, bis der Verein sich entschieden hat, mich dann auch zum Cheftrainer dauerhaft zu machen. Nebenher habe ich einen Fußballlehrer gemacht. Nebenher war dann noch zu der Zeit mein Papa schwer krank. Also viele Sachen, die zusammengekommen sind, die ich einfach nicht alleine gemanagt bekommen hätte. Und das habe ich da wirklich gelernt, dass es einfach nicht funktioniert. Du musst abgeben und es ist auch gut abzugeben, weil halt um dich herum Leute da sind, die auch Experten in ihrem Bereich sind, die einfach im Athletiktraining, in der Belastungssteuerung mehr wissen als du. Du hast deine Vorstellung und du musst darauf achten, dass das, was dann dort vorgeschlagen wird, dass das Hand und Fuß hat, dass es zu deiner Arbeitsweise passt, dass es zu deiner Spielweise passt, aber du musst es nicht bis ins letzte Detail durcharbeiten, ja, sondern du musst die Linie vorgeben. Fürs Torwarttraining kennt man es ja seit 30 Jahren, also da würde ich auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, mach das mal so oder so. Und Athletiktraining, ja, jetzt auch Sportpsychologie, also einfach sich Experten ranholen, denen vertrauen und die dann auch mit ihrem Charakter, mit ihrer Art und Weise arbeiten zu lassen, so wie sie als Typ sind, weil sonst funktioniert es nicht, ne? Sonst kommt es nicht an, sonst ist es auch bei denen nicht authentisch und das habe ich, wie gesagt, eigentlich von jeder Station mehr und mehr gelernt und so richtig so diese Erkenntnis, ne, die dann so nicht schlagartig kommt, aber sehr deutlich kommt, weil es gar nicht anders geht, das war eigentlich im ersten Jahr in Kiel.
Wo schaust du denn was ab? Also ich kenne natürlich die Geschichte, dass du mal das Defensivverhalten von Atletico Madrid studiert hast und vielleicht auch da zwei, drei Sachen mitgenommen hast und es wurde dann direkt besser.
Ob es nur das war, weiß ich nicht.
Nein, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es ja Zufall. Aber was, also wo ist dann die Erkenntnis sozusagen? Und gibt's das, machst du das immer mal wieder, dass du dir was rauspickst und sagst, muss ich mir aber genau angucken?
Klar. Also erstmal lernt man am meisten natürlich durch seine Gegner. Also du spielst gegen XY, ja, und denkst, boah, so wie die das machen von der Raumaufteilung oder von ihren Positionswechseln, ist echt gut. so wie wir es normalerweise machen würden, wird es nicht funktionieren. Also musst du dir was überlegen. Und dann guckst du natürlich auch hin, wie haben es denn andere dagegen gemacht? Ja? Was kann da funktionieren? Und das ist erstmal so das, was natürlich sich einfach aus der täglichen Arbeit ergibt. So, das ist eigentlich das, wo du am meisten lernst, durch deine Gegner, durch die Aufgaben, die sie dir stellen, weil du Lösungen finden musst, die vielleicht nicht bei dir jetzt die Standardlösung sind. So, und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sich gezielt anzuschauen, wo haben wir als Mannschaft Schwächen oder wo habe ich als Trainer nicht die Lösungen, die jetzt gerade helfen? Welche Mannschaften machen das gut und wie machen die es? So, und dann sucht man sich gezielt was raus, wie zum Beispiel dann damals, das war ja in Kiel, die Frage, wie verteidigen eigentlich diese Mannschaften wie Atletico Madrid oder auch dann damals, weiß ich auch noch, habe ich mir Inter Mailand angeguckt noch, im Strafraum, wie machen die das, dass die bei Flanken viel besser sind als wir? Was kann ich da mitnehmen? Ist natürlich ein ganz anderes Niveau, aber vom taktischen Verhalten. Und sowas gibt's natürlich auch. Ja, wie spielt jetzt ja auch VfB Stuttgart letztes Jahr eine super Saison gespielt, Leverkusen, ne, Pauli in der zweiten Liga. Mannschaften, die ja eine gewisse Art und Weise von Fußball haben, die ja auf einmal fast als unschlagbar sich angefühlt haben. Und natürlich guckst du dir dann an, was die machen. Und versuchst dann Elemente für dein Spiel zu übernehmen. Du kannst jetzt nicht auf einmal sagen, wir spielen einfach genau so, weil es A, vielleicht gar nicht zu deinen Spielern passt, aber weil du B, auch natürlich als Trainer diese Sachen verstehen musst, du musst sie vermitteln können. Du kannst ja nicht die Idee eines anderen genauso gut vermitteln, wie er das macht. Deshalb musst du Elemente übernehmen und dann versuchst du die bei dir mit einzubringen. Also so macht man das, glaube ich. Ich glaube, so macht es auch jeder Trainer, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, bei Atletico Madrid könnte es auch der Fall sein, dass die Defensivleute, wenn die wissen, dass sie nicht funktionieren, Angst haben, dass Diego Simeone sie hinterher beißt oder so nach dem Spiel. Das weiß ich nicht.
Ja, kann sein.
Weil ja. der ist ja wirklich vogelwild. Aber im besten Sinne irgendwie. Also absolut. Ich finde den außergewöhnlich.
Auch ein Beispiel dafür, dass man sehr lange bei einem Verein sein kann,
stimmt, und
erfolgreich sein kann.
Ja, das stimmt. Hobbys ist auf jeden Fall auch der Blick aufs Wasser. Das habe ich jetzt von allen gelernt, mit denen ich gesprochen habe vorher. Was?
Das ist ein Hobby, das weiß
ich. Jeder entspannt sich ja irgendwie. Ne? Also der andere geht Drachen fliegen, der andere geht Golf spielen und der nächste sagt, also wenn ich jetzt einen schönen Spaziergang am Strand mache, was ist diese besondere Beziehung? Weil du da aufgewachsen bist, weil du da geboren bist, weil eigentlich ständig das Meeresrauschen Tag und Nacht dazugehört hat bei Ole Werner?
Ja gut, also ich habe immer nah am Wasser gewohnt natürlich. Wir waren als Kinder oft am Strand, viel am Wasser. Mit Vater angeln gefahren, mit meinem Bruder angeln gefahren. Viel auf dem Wasser immer gewesen, in unterschiedlichsten Formen. Und
große Fische gefangen auch?
Eher kleine. Ich muss auch sagen, mir fehlt dafür ein bisschen die Geduld. Ich bin immer mehr mitgefahren so irgendwie und aber so schon viel auf dem Wasser in unterschiedlichsten Formen, am Wasser. Natürlich einfach ein Heimatgefühl, aber es ist auch schwer jetzt da, wo ich wohne, nicht in Nähe vom Wasser oder nicht irgendwo unterwegs zu sein, wo man nicht aufs Wasser gucken kann. Natürlich gibt mir das ein Gefühl von Heimat irgendwie. So wie andere Leute in den Bergen groß geworden sind und das wahrscheinlich immer vermissen, wenn sie nicht sehen. So geht's mir mit dem Wasser.
Mhm. Jetzt geht's am 12.01. weiter in Leipzig.
Ja.
Das ist eine große Fußballwelt, RB, mit Brasilien, New York und Klopp und. Denkt man da auch manchmal, Wahnsinn, was ist das für eine erdumspannende Fußballmarke? Weil es vielleicht auch so anders ist wie Werder?
Ja, sicherlich ganz anders. Ist trotzdem bemerkenswert und wahrscheinlich auch in dieser Stringenz einzigartig, wie die das hochgezogen haben. Da muss man bei allem, was man positiv oder negativ sehen kann, daran, dass Fußball kommerzialisiert wird, dass 50+1, wir kennen all diese Themen. Es ist trotzdem rein sportlich von der Arbeit her trotzdem etwas, was einem natürlich auch Respekt abnötigt, muss man auch sagen. Heute haben sie sehr gute finanzielle Möglichkeiten, nutzen die. Haben sie wahrscheinlich immer schon gehabt, gute finanzielle Möglichkeiten. Trotzdem haben sie auch immer auch gute Spieler geholt, die vielleicht andere große Vereine auch hätten holen können. Und deshalb ist das schon bemerkenswert, sicherlich. Und auch etwas, was mir rein sportlich gesehen Respekt abnötigt. Deshalb große Aufgabe für uns zum Jahresstart. Trotzdem wollen wir es wo wir es meistern und auch da was mitnehmen, nach Möglichkeit 3 Punkte.
Und im Februar scheidet ihr auf der Alm aus im Pokal. Bin ja großer Arminia-Fan, wie du
ja,
weißt.
Ja, dann hoffe ich, dass du an dem Tag...
dass ich enttäuscht werde. Ich weiß ja, genau. Aber ich bin da und guck's mir an.
Ja, es wird ein tolles Spiel. Highlight, echt auch. Ne? Ist erstmal in der Runde zu
tolle
stehen.
Stimmung.
Ja, Bielefelder Alm, habe ich nur einmal mit Kiel gespielt, aber war eine tolle Stimmung dort. Wird im Pokal jetzt sicherlich nochmal anders sein. Auch eine große Aufgabe. Sind wir Favorit, wollen dem gerecht werden. Waren da dieses Jahr allerdings auch schon ein paar andere, das wissen wir auch und bereiten wir uns gut drauf vor und brauchen unsere beste Leistung da, aber wir wollen natürlich ins Halbfinale, klar.
Letzte Frage, Ole, Vorsätze für 2025, gibt's sowas? Bist du ein Mensch, der irgendwas mitnimmt ins neue Jahr?
Ja, gibt's schon, ist eigentlich Tradition bei uns am Neujahrstag meiner Freundin und mir dann Vorsätze sich zu überlegen. Wir kommen dann immer in so eine Büchse und die wird dann im nächsten Neujahr wieder geöffnet und dann wird abgerechnet und manches hält man durch, manches nicht.
Okay, und dann rückblickend, was hast du durchgehalten, wenn wir es ins Positive drehen?
Ich habe mir für dieses Jahr, hatte ich mir vorgenommen, wirklich immer ein Buch zu lesen. Also natürlich nicht rund um die Uhr, aber immer eins zu haben, das ich gerade lese. Das habe ich tatsächlich geschafft. Trotzdem gibt es auch so ein paar Sachen, die ich weiß schon, die mir im Nacken sitzen, die wo nicht viel passiert ist.
Zum Beispiel? Darfst du natürlich auch sagen.
Ich sag mal so, ich hänge mit den Steuererklärungen hinterher.
Ei! Ja gut. Ja. Dann, das können wir nicht rausschneiden. Die Steuer. Der Tod und die Steuern, die kriegen die auf jeden Fall. Die ganzen großen Verbrecher sind nur wegen der Steuer ins Knast gegangen.
Ich bin kein Verbrecher.
Nein, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass also man darauf muss man achten. Ne?
Genau.
Von Al Capone bis was auch immer. Sie haben richtig. Also nur wegen der Steuer gekriegt. Das war super spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Ole. Und für das, was du von dir preisgegeben hast, im wie du als Typ bist und was du für ein Trainer bist. Und danke dafür.
Hat Spaß gemacht, danke.
Dann wünschen wir dir ein schönes 2025, allen anderen auch. Und viele gesunde Spieler, viele Punkte. Und
das wäre gut.
Gucken wir mal.
Alles klar.
Merci.
Dankeschön. Auch.
Vielen Dank. Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.